Willkommen zum Podcast der Stammi Kirche, die bewegt. Mögest du Gott begegnen, Veränderung erleben und eingeladen werden, Menschen zu beschenken.
Jesus Christus, danke für diesen heutigen Morgen. Danke, dass du da bist, dass du gegenwärtig bist, hier und jetzt, und dass wir dir begegnen dürfen. Es ist einfach ein Geschenk, es ist so nicht selbstverständlich. Es hat dich alles gekostet, dass wir deine Kinder sein dürfen. Danke, bist du einfach gegenwärtig. Heute Morgen begegnest du uns, und ich bete, dass du unsere Herzen und Ohren auftust für dein Reden. Amen. Wir sind in dieser Serie zum Buch der Sprüche. Und das Thema heute Morgen ist: die weise Person kontrolliert Handlungen und Emotionen. Wir sind bereits schon etwas fortgeschritten. Wir sind in der Sammlung 5 von 7 Sammlungen im Buch der Sprüche. Die beginnt im Kapitel 25, Vers 1 und geht bis Kapitel 29, Vers 27. Wir schauen hier einfach einen kleinen Abschnitt an, und zwar Kapitel 26, und werden da eintauchen. Es gibt in der griechischen Mythologie diese Geschichte von dem trojanischen Pferd. Dieser Mythos, der handelt im Kern davon, dass diese Stadt Troja von den Griechen belagert wurde. Je nachdem, welche Quellen man heranzieht, wurde diese Stadt über eine Zeit von 10 Jahren belagert. 10 Jahre haben die Griechen versucht, diese Stadt einzunehmen, chancenlos. Und dann kam, je nachdem, welche Quelle man heranzieht, die oder jene Person auf die geniale Idee einer List. Sie haben ein Pferd gebaut aus Holz und haben das dann vor die Stadttore von Troja gebracht. Und in diesem Pferd waren griechische Soldaten versteckt. Und sie haben dann gesagt: ja, das ist für unsere Rückfahrt, für eure Götter. Wir unterwerfen uns, wir ziehen uns zurück, wir geben auf und wir bitten eure Götter um Gunst für eine sichere Heimfahrt. Und das hat natürlich den Stolz der Trojaner dann gekitzelt, und sie haben dann dieses Pferd selber in die Stadt hineingebracht. Und in der Nacht sind dann diese griechischen Soldaten aus diesem Pferd rausgekommen und haben von innen die Tore der Stadt geöffnet. Und so konnten die Armeen der Griechenlands eigentlich in der Nacht durch dieses Tor hinein in diese Stadt und diese Stadt einnehmen. Es ist ihnen gelungen, was vorher 10 Jahre nicht funktioniert hat. Und das trojanische Pferd ist ein Sinnbild dafür geworden, dass eine Stadt quasi von innen heraus korrumpiert werden kann, oder ein System. Und dieses Bild von diesem trojanischen Pferd hat mich bewegt im Vorfeld auf diese Predigt. In diesem Abschnitt Sprüche Kapitel 25, Vers 28 bis 26, Vers 28 geht es genau um solche 7 trojanische Pferde, solche 7 Typen von Menschen, welche die Gemeinde, eine Gemeinschaft insgesamt, auch eine Kleingruppe, eine Familie, was auch immer für Gemeinschaftsformen da sind, von innen heraus zerstören können. Um das geht es heute, es ist also ein herausforderndes Thema. Und ich möchte da noch vorausschicken, ich habe also wirklich keine Person aus der Stammi konkret in meinem inneren Auge, wenn ich heute predige. Und dennoch warnt uns dieser Text: diese 7 Typen von Menschen, die haben das Potenzial, eine Gemeinschaft von innen heraus zu zerstören. So wird nämlich dieser Predigtabschnitt eingeleitet mit dem ersten Typen, den wir gleich sehen werden. Dieser Typ und somit auch diese 7 Typen oder eine Gemeinschaft, die diese 7 Typen in sich hat, ist eigentlich wie eine Stadt ohne Mauern. Wenn wir diese Typen von Menschen in uns haben, dann sind wir so gefährdet, als wären wir eine Stadt, die gar keine Mauern hat. Mich bewegt das Bild in diesem Sinne, dass Wir als Gemeinde ja auch, wie diese trojanische Stadt, in Kämpfen stehen. Und wir können diese Kämpfe, in denen wir stehen, nur dann gewinnen, wenn wir innerlich gesund sind. Wenn wir an diesen Punkt kommen würden, wo wir uns innerlich zerfleischen, wo wir diese sieben Typen, wo diese Raum einnehmen in einer Gemeinde, dann kann es uns passieren wie Troja, dass wir die Schlacht von innen heraus verlieren. Deshalb blicken wir heute in diesen Teil und diese Sprüche Kapitel 25, 28 bis 26, 28 leitet sieben Typen von Menschen ein. Und sie tut das beim zweiten Typen. In gewissen Übersetzungen liest man zum Beispiel über den zweiten Typen, den Narren, auch vom Narrenspiegel. Und ich finde das Bild vom Spiegel wunderschön, deshalb habe ich es hier so rausgearbeitet. Ein Spiegel ist ja dazu da, dass man sich selber betrachtet, dass man in den Spiegel schaut und sich selbst anschaut. Und ich denke, das ist die erste Absicht von diesem Bibeltext, dass wir uns selber reflektieren, dass wir uns selber fragen, wo bin ich vielleicht manchmal so? Bin ich manchmal vielleicht auch so? Hat mein Verhalten auch eine gemeinschaftszerstörende Wirkung? Die erste Absicht ist also nicht, bitte nicht, dass nach dieser Predigt alle rumlaufen und sagen, ja, Typ 7 habe ich schon jetzt weiß ich ganz klar, Typ 4, Typ 2, dort hat immer noch ein Typ 4 dort hinten. Das ist nicht die erste Absicht von diesem Text, sondern dass wir uns selbst betrachten. Und natürlich hat dieser Text auch die Absicht, dass wir diesen Spiegel auch anderen in unserer Gemeinschaft hinhalten, dass sie sich reflektieren können. Und manchmal braucht es auch gewisse Dinge, und das werden wir noch miteinander in diesem Text sehen, wo wir als Gemeinschaft auch tun können und müssen, wollen wir nicht von innen heraus zerstört werden. Diese sieben Typen kann man ganz grob in zwei Bereiche unterscheiden. Das sind einerseits Typen, die haben sehr viel mit unserer Emotion und Haltung zu tun. Und dann gibt es weitere vier Typen, die haben mit unseren Worten zu tun. Steigen wir also ein. Und ich werde immer wieder dort, ich werde einfach dem Text folgen. Und dort, wo der Text auch konkrete Hinweise gibt, solche Prinzipien, wie wir mit diesen Typen von Menschen in unserer Gemeinschaft umgehen können, dort werde ich sie dann platzieren. Ich habe das da an der rechten Seite gemacht. Ich werde also immer wieder nach rechts springen, dass wir dort so eine kleine Übersicht über mögliche Praxisanwendungen haben. Der erste Typ, der eingeführt wird, ist der impulsive Mensch. Das ist in Sprüche 25, 28, ein Mann, der seinen Zorn nicht zurückhalten kann, ist wie eine offene Stadt ohne Mauern. Dieser Typ von Mensch, der ist in gewissen Momenten so stark von seiner Emotionalität getrieben, dass er sich selber und anderen Menschen Schaden zufügt. Wikipedia hat Impulsivität so definiert. Impulsivität bezeichnet ein Verhalten, bei dem der Handelnde spontan und ohne jede Erwägung, und das ist das Gemeine, selbst naheliegender Konsequenzen auf Außenreize oder innere Impulse reagiert. Dieser erste Typ Mensch, der hat Triggerpunkte, der hat Dinge in seinem Leben. Wenn diese angetupft werden, dann ist er nicht mehr Herr über sein eigenes Haus. Dann überlegt er nicht mehr über das, was jetzt das für Konsequenzen haben kann. Dann wird er ein getriebenes Tier, von seinen Emotionen getrieben. Und diese Reaktionen, und das wird im Bild aufgenommen, das zerstört alles. Das zerstört ihn selbst und auch sein Umfeld von innen heraus. Der Text gibt uns an dieser Stelle noch keine nähere Hinweise, wie wir mit diesem Typ umgehen können. Wenn wir in den zweiten Typ schauen, den Narren, das ist die längste Texteinheit in diesem Predigttext. Und der Narr, Das lesen wir in Sprüche 1, 22 und 29. Das ist jemand, der die Erkenntnis und die Furcht des Herrn hasst. Er lässt sich nicht belehren und kann sich schlecht unterordnen. Der Narr ist im Buch der Sprüche eigentlich sowas wie das Gegenteil von einem Weisen. Wir haben das ja gesehen, ganz am Anfang, der Weise ist jemand, der Ehrfurcht vor Gott hat und sich ihm unterordnet. Der Narr ist das totale Gegenteil. Er hat keine Furcht vor Gott und lässt sich nichts sagen. Diesen Narren könnte man so beschreiben, wie dann das im Kapitel 26, Vers 11 geschieht. Ein Narr, der auf seiner Dummheit beharrt, gleicht einem Hund, der wieder frisst, was er herausgewürgt hat. Man sieht markante Bilder hier in diesem Buch der Sprüche. Und es geht hier nicht darum, dass ein Narr jemand ist, der einen Fehler zweimal macht, sondern es gibt diese berühmte Geschichte von einem Vater, der zu seinem Sohn spricht und ihm sagt, schau, achte auf meine Worte, achte auf das, was ich dir sage. Und dann geht der Text so weiter, dann ist man aufs Mal in diesem Geschehen von diesem jungen Sohn drin, der hat sich überhaupt nicht mehr unter Kontrolle, hat nicht auf den Vater gehört, ist in einem Rauschzustand, er hat Alkohol getrunken und dann wird dieser Rauschzustand beschrieben. Und folgt man diesem Text, dann merkt man, wie er kommt langsam wieder zur Besinnung. Der Rauschzustand, der löst sich langsam auf. Und das, was der Sohn dann sagt, ist bezeichnend für einen Narren. Er sagt, wo ist der Wein? Wo kann ich mich wieder besaufen? Ich will es wieder tun. Das zeichnet diesen Narren aus. Er, nicht einfach nur einer, der einen Fehler zweimal macht, sondern jemand, der sich nicht belehren lässt, der dasselbe immer wieder tun will, der sich nicht unterordnet. Wie soll man solchen Menschen begegnen in der Gemeinde? Hier sind die ersten zwei Praxistipps, die uns begegnen. Das erste ist, wir müssen angemessen reagieren. 26,4 heißt es dann, antworte den Toren oder dem Narren nicht nach seiner Torheit, dass du ihm nicht gleich wirst. Was ist damit gemeint? Ihr seht hier zwei Menschen, die einander begegnen. Auf der rechten Seite dieser Narr und auf der linken Seite sind wir. Und was dieser Text nun sagt, ist, begegne diesem Narren nicht nach seiner Torheit. Das bedeutet, lass dich nicht in deiner Reaktion auf das Niveau runter von dieser Person. Konkret, reagiere nicht mit Beleidigung auf eine Beleidigung. Lass dich nicht in deinem Verhalten dazu hinreißen, es gleich zu tun wie diese Person. Denn, das ist der Grund, sonst wirst du ihm gleich. Und das spricht die Konsequenzen an. Wenn wir uns verhalten wie diese Narren oder wie einer dieser sieben Typen und ihnen gleich begegnen, dann kann uns auch das gleiche Urteil treffen. Mein Sohn hatte diese Woche einen Streit mit einem Gespändli im Kindergarten und diese Person hat ihn dann am Gesicht verletzt und natürliche, normale Reaktion von einem Sechsjährigen, er hat diesen Jungen dann auf den Boden gestoßen. Dann ist die Lehrerin gekommen, am Schluss haben beide eine Strafe gekriegt. Und er hat das so unfair gefunden, weil dieser andere hat ja angefangen und jetzt bekommt er auch eine Strafe. Und wir haben das reflektiert und gesagt, ja, das ist auch nicht okay, dass du zurückschlägst. Was könntest du machen? Wie könntest du anders reagieren, dass du nicht dieselbe Strafe bekommst? Was der Junge gemacht hat, ist nicht in Ordnung, da sehen wir auch. Ja, man könnte das zum Beispiel der Lehrerin sagen. Dann würde sie für eine Konsequenz suchen. Schauen und dann bekommt nur er eine Strafe. Und genau das ist hier gemeint, dass wenn wir uns in unserem Verhalten dem Gegenüber anpassen und ihm gleich werden, dann können wir auch die gleichen Konsequenzen ernten. Sprüche 26,5, dann aber unmittelbar heißt es, antworte dem Toren nach seiner Torheit. Und ich war zuerst verwirrt, weil Ein Vers vorher steht, antworte dem Toren nicht nach seiner Torheit, und jetzt steht, antworte dem Toren nach seiner Torheit. Dass er sich nicht weise dünke. Was ist gemeint? Wieder dieselbe Situation. Ein Mensch begegnet uns, einer dieser sieben Typen von Menschen, mit einem gewissen Niveau in seinem Verhalten. Und gemeint ist nun, eine gute Reaktion, eine angemessene Reaktion ist nun eine Reaktion, die vom Geist Gottes getrieben ist, in der Liebe, aber dass wir diese Dinge auch nicht stillschweigend akzeptieren. Wir müssen dieses Verhalten von diesen sieben Typen von Menschen nicht einfach hinnehmen. Wir müssen sie vielmehr entlarven und auch destabilisieren, damit, und das ist hier angesprochen, er sich nicht weise dünke. Damit diese Person und diese Konstrukte, die diese Menschen aufbauen in einer Gemeinde, sei es eben durch Lügen und so weiter, dass diese nicht aufrechterhalten bleiben, dem müssen wir begegnen. Das ist also das erste Prinzip, angemessen reagieren. Das ist hier, was gefordert ist im Umgang mit diesen sieben Typen von Menschen, und das braucht ganz viel Reife. Das zweite Prinzip ist dann gleich auch eingeführt. Wir haben hier einen schönen Aufbau dann in den Versen 6 bis 10 mit Entsprechungen A und A', B, B' und C. Und hier wird ein weiteres Prinzip erwähnt, nämlich Vers 6, einen Dummkopf soll man nicht wichtige Angelegenheiten anvertrauen, Vers 6, und dann Vers 10, nochmals dasselbe, einem Narren soll man nicht wichtige Angelegenheiten anvertrauen. In der Mitte, nochmals anders formuliert, man soll einen Narren nicht ehren. Nicht ehren, indem man ihm noch wichtige Aufgaben anvertraut. Das ist also ein zweites Prinzip, das wir tun können als Gemeinschaft, als Gemeinde auch, wenn wir solche sieben Typen von Menschen haben. Vorsicht damit, solche Menschen zu schnell in einflussreiche Positionen hineinzustellen. Das braucht Initiative, das braucht Leitung und auch Weisheit. Hier die reflektierende Frage immer wieder für uns, wie lernbereit bin ich eigentlich? Wie lernbereit sind Personen, mit denen ich unterwegs bin? Die dritte Person, die uns begegnet, ist der Faulenzer. Sprüche 26, 13 bis 16. Der Faulenzer sagt, oh, ein wildes Tier ist auf dem Weg. Ein Löwe streift auf der Straße umher, Klammer, wo kein Löwe ist. Die Tür, Vers 14, dreht sich in ihrer Angel, und wer faul ist, dreht sich in seinem Bett. So ein Faulenzer ist gekennzeichnet durch eine irrationale Angst, und er beschränkt sich auf seine Komfortzone. Vers 15, ein Fauler hat mit der Hand in die Schüssel gegriffen, ist es ihm zu anstrengend, sie zum Mund zu führen. Also ein Faulenzer, der hat eine irrationale Angst. Nein, lass uns das nicht machen, lass uns warten, und ist aber im Kern eigentlich nicht nur ängstlich, sondern hat auch eine große Abneigung, etwas zu tun. Und dann Vers 16, in seiner Einbildung hält er sich der Faule für klüger als sieben Weise, die gescheite Antworten geben. Zu allem Leid haben diese Faulenzer nicht nur eine Angst, Dinge anzupacken und sind verabscheuen Arbeit, sondern haben auch noch eine ganz klare Meinung, wie man es machen sollte. Beispiel. Also ich denke wirklich an niemanden. Menschen in der Gemeinschaft, die wollen nicht mitarbeiten. Verabscheuen diese Arbeit, aber haben ganz klare Vorstellungen, wie man die Dinge eigentlich machen sollte. Menschen scheuen sich davor, Veränderungen in der Gemeinde, ja, wo das hingeht und so, sind aber dann nicht hier zur Stelle, wenn es darum geht, anzupacken, und haben aber trotzdem eine ganz klare Meinung. Man könnte das Gleiche auch im Bereich Finanzen durchspielen. ja, ich weiß nicht, ob das mit dem Geld und so, spenden nicht, aber haben dann bei finanziellen Entscheidungen eine ganz klare Meinung, wie man die Finanzen der Gemeinde einsetzen muss. Das sind die Faulenzer. Deshalb die reflektierende Frage, wo sehe ich Bewährung in meinem Leben, im Leben von meinem Nächsten? Und jetzt kommen wir zu vier weiteren Typen, die haben alle etwas mit unseren Worten zu tun. Das, was aus unseren Lippen herauskommt. Und ich möchte hier einen Text, der mich auch nochmals getroffen hat, aus Matthäus 12, 36 mit auf den Weg geben. Ich sage euch, am Tag des Gerichts werden die Menschen Rechenschaft ablegen müssen über jedes unnütze Wort, das sie geredet haben. Wir wissen aus dem Neuen Testament und auch aus dem Alten Testament, dass die Worte die Kraft haben, Gemeinschaften zu zerstören. Und vier solcher Typen, die mit ihren Worten Zerstörung anrichten in einer Gemeinschaft, werden nun eingeführt. Das ist der Streitsüchtige. Sprüche 26, Vers 17. Wer sich in einen fremden Streit einmischt, handelt sich unnötig Ärger ein, wie jemand, der einen vorbeilaufenden Hund bei den Ohren packt. Muss man fast nichts mehr dazu sagen. Es ist eine große Spannung, dass wir Zivilcourage haben und dort, wo wir Verantwortung haben, wenn jemand auf der Straße niedergeschlagen wird oder angefahren wird, dann ist es unsere Verantwortung, hinzuschauen. Dieser Spruch spricht von etwas ganz anderem. Deshalb die Frage, bin ich verantwortlich für diese Situation? Wenn das nicht meine Verantwortung ist, dann ist es weise, sich nicht einzumischen. Es gibt gewisse Fragen und Streitigkeiten, auch in einer Gemeinde, nicht in der Stammi, aber in Gemeinden gibt es Streitigkeiten. Und streitsüchtige Menschen, die kommen dann noch hin und ziehen auch noch an den Ohren. Und was passieren kann, wenn man das tut, wird man schlussendlich auch noch gebissen. Man leidet auch noch Schaden. Wäre unnötig, es ist nicht mein Streit. Deshalb die Frage, bin ich verantwortlich? Der nächste Typ ist der Unruhestifter. Sprüche 26, 18 bis 19. Wer einen anderen betrügt und dann sagt, ich habe doch nur Spaß gemacht, der ist ein Verrückter, der mit tödlichen Waffen um sich schießt. Man könnte das auch als Frage formulieren. Habe ich nicht Spaß gemacht? Menschen, Unruhestifter sind Menschen, die Dinge über andere Menschen sagen, sodass sie es hören. Und dann sagen, nein, ich habe nicht ernst gemeint, das ist nicht so gemeint. Verletzende Dinge über Menschen sagen in einer Gemeinde, so einfach und so tun, als wäre es Spaß. Wenn man den Text aber genau liest, merkt man, die Absicht von diesen Menschen, von diesen Unruhestiftern ist eine böse. Sie wollen verletzen, wie mit diesen tödlichen Pfeilen, mit diesen Waffen. Und dass es das macht, ist völlig klar. Jedes Wort, das ausgesprochen wird, das kann verletzend sein. Auch wenn man dann nachher sagt, nein, habe ich nicht so gemeint. Auch da die reflektive Frage für uns, was ist eigentlich mein Motiv, wenn ich über Menschen spreche? Bin ich vertrauenswürdig? Bin ich einmal so und einmal so? Will ich das wirklich so sagen über diese Person oder zu dieser Person, wenn ich es gar nicht so meine? Der nächste Typ ist der Verleumder. Der Verleumder, Sprüche 26, Vers 20 bis 22. Ohne Holz geht ein Feuer aus und ohne ein Lästermaul legt sich der Streit. Verleumder sind Menschen, die halten Streit in einer Gemeinde aufrecht. Die bringen das Thema immer wieder auf dem Parkett. Immer wieder ein Holz nachlegen, den Finger wieder in die Wunde drücken, dass der Streit ja nicht aufhört. Vers 21, ein streitsüchtiger Mensch lässt den Zank aufflammen, wie Kohle die Glut und Holz das Feuer. Ja, er hält den Streit nicht nur aufrecht, sondern er heizt ihn noch an. Ja, auch das können wir gut noch etwas zünden. Man weiß sogar, wo die Triggerpunkte der anderen Menschen sind und jetzt noch etwas Öl ins Feuer gießen. Vers 22, das Geschwätz eines Verleumders ist so verlockend. Es wird begierig verschlungen wie ein Leckerbissen und bleibt für immer im Gedächtnis haften. Solche Verleumder arbeiten mit Geschwätz. Dinge über andere erzählen, nicht direkt. Ich rede über eine Person, die gerade nicht hier ist und schwätze. Die Werkzeuge sind Andeutungen, Halbwahrheiten, Übertreibungen. Das ist das Werkzeug von Verleumder. Dinge über andere erzählen, die nicht hier sind. Ein bisschen schwätzen. Hier meine Frage, würde ich das der Person auch direkt sagen, was ich jetzt erzähle über diese Person? Wäre ich so frei? Und an dieser Stelle finden wir ein drittes Prinzip im Umgang mit solchen Menschen. Sprichwörter 26,20. Wenn kein Holz mehr da ist, so verlischt das Feuer. Ist nicht nur eine Aussage, sondern ist auch eine Aufforderung. Eine Gemeinschaft, die diese sieben Typen von Menschen duldet, ist auch schuld am Konflikt, welcher die Gemeinde zerreißt. Wenn wir zum Beispiel Menschen haben, die immer wieder ein Holz nachlegen, immer wieder Öl ins Feuer gießen, Halbwahrheiten erzählen und wir dulden das einfach, sind wir mitschuldig an der Zerstörung, die an uns im Inneren passiert. Und das braucht auch Mut. Das braucht Mut, diese Dinge anzusprechen und vielleicht auch mal eine Person zu ermahnen und zu sagen, hey, sorry, das geht nicht. Hör auf, bitte, immer wieder ein Holz nachzulegen. Der letzte und siebte Typ von Menschen ist der Täuscher. Sprüche 26, 23 bis 28. Schmeichelnde Worte, die böse Gedanken verbergen, sind wie eine Silberglasur über billigem Tongeschirr. Ein gehässiger Mensch will andere täuschen und verstellt sich mit schönen Worten. Dieser Typ von Mensch, der redet gut. Der bringt gute Worte, macht vielleicht mal ein Kompliment, aber meint es überhaupt nicht so. Im Hintergrund arbeitet er eigentlich entgegen dem, was er sagt. Es ist etwas anderes wie der Verleumder, der Halbwahrheiten erzählt. Es ist ein Mensch, der eine Maske hat. Und das Problem ist, wie erkennt man das? Wie findet man raus, was eine Person wirklich unter der Maske hat, was für Motive er hat? Und da gibt uns auch der Text ein viertes und letztes Prinzip mit auf den Weg. Vers 25. Darum traue ihm nicht, auch wenn seine Stimme noch so freundlich klingt, denn sein Herz steckt voll abscheulicher Bosheit. Mag er seinen Hass auch durch Heuchelei verbergen, früher oder später kommt seine Niedertracht vor aller Augen ans Licht. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Und wer mit Steinen wirft, wird selbst getroffen. Das vierte Prinzip, das mir hier aufgegangen ist, ist Geduld. Dieser Text spricht darüber, dass die tiefen Absichten von Menschen früher oder später ans Licht kommen. Wir können ja schwer in die Herzen und die Motive anderer Menschen sehen, aber wir können darauf vertrauen, dass das, was tief in den Menschen ist, früher oder später ans Licht kommen wird. Deshalb brauchen wir im Umgang auch Geduld. Geduld und ganz viel Gebet. Wir können zwar die Früchte anschauen, das finde ich ein ganz wichtiges Thema, die Früchte des Heiligen Geistes. Galater 5, wir werden diesen Text am Schluss miteinander noch lesen. Wir können an diesen Früchten schon einen Rückschluss machen. Aus einem bösen Baum kommen böse Früchte und aus einem guten Baum kommen gute Früchte. Aber manchmal brauchen wir wirklich Geduld. Geduld und Gebet. Und gerade das Thema mit den Früchten des Heiligen Geistes. Und jetzt möchte ich dieses Thema von heute, die Sprüche sind ja Teil vom Alten Testament, ich möchte diese Verbindung noch machen mit dem Neuen Testament. Die Früchte des Heiligen Geistes sind das Werk des Heiligen Geistes. Wir alle haben eine Tendenz,
in irgendeine Richtung. Wir alle brauchen das Wirken des Heiligen Geistes, der unser Charakter verändert, der unser Verhalten verändert, der unsere Worte lenkt, der unsere Gefühle lenkt, der unsere Taten lenkt. Und so ist es auch bei deinem Nächsten. Deshalb, wenn du in einem Moment der Geduld bist, wo du etwas aushalten musst, nutze die Zeit auch für diese Menschen zu beten, denn was sie brauchen, ist das Wirken des Heiligen Geistes, der sie von innen heraus verändert. Das ist also der heutige Text. Die Frage, das allererste ist diese Selbstreflexion. Wo bin ich in meinem Leben, in Situationen vielleicht der eine oder andere Typ? Wo brauche ich Veränderung in meinem Reden, in meinem Verhalten? Das ist die erste Frage, die uns der Text mit auf den Weg gibt. Und das zweite ist auch die Reflexion für andere, für meinen Nächsten. Und die Frage, wie kann ich solchen Menschen gut begegnen? Und das Erste, was wir gesehen haben, wir müssen angemessen reagieren. Wir dürfen ihnen nicht gleich werden. Wir dürfen aber auch nicht einfach nichts machen und diese Dinge dulden. Drittens, manchmal braucht es Weisheit, Initiative, dass wir auch solche Menschen nicht noch fördern, sondern sie in einer gewissen Situation belassen und schauen, wie sie sich bewährt. Oder ob da etwas viertens auch hervorkommt, ob da etwas offensichtlich wird, was noch nicht offensichtlich ist. Und in diesem Umgang mit diesen sieben Typen in Gemeinschaften ist es, da sind wir einfach total abhängig von Gott und dem Wirken vom Heiligen Geist, dass wir die Weisheit bekommen und wissen, was bedeutet jetzt angemessenes Reagieren? Wie kann ich jetzt eine Person begegnen? Wie kann ich Dinge ansprechen? Das braucht wirklich Gnade von Gott, dass wir auch zum Beispiel den Mut finden. Ja, es ist ein herausforderndes Thema heute Morgen, aber es ist unglaublich wichtig. Wir haben dieses trojanische Pferd am Anfang gehabt und der Punkt ist, wenn wir innerlich nicht gesund sind, dann verlieren wir den Kampf, bevor er stattgefunden hat. Dann zerstören wir uns selber. Und deshalb ist das Thema von heute so wichtig und mir auch ein Anliegen, dass wir wirklich innerlich gesund sind. Ich möchte enden mit dem Text aus Galater 5, Verse 13 bis 23. Durch Christus seid ihr dazu berufen, frei zu sein, liebe Brüder und Schwestern. Aber benutzt diese Freiheit nicht als Deckmantel, um eurem alten, selbstsüchtigen Wesen nachzugeben. Vielmehr dient einander in Liebe. Denn wer dieses eine Gebot befolgt, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, der hat das ganze Gesetz erfüllt. Wenn ihr aber wie wilde Tiere übereinander herfallt, dann passt nur auf, dass ihr euch dabei nicht gegenseitig fresst. Darum sage ich euch, lasst euer Leben vom Gottesgeist bestimmen, der euch führt. Wenn er euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Denn eigensüchtig, wie unsere menschliche Natur ist, will sie immer das Gegenteil von dem, was Gottes Geist will. Denn der Geist Gottes duldet unsere Selbstsucht nicht. Beide kämpfen gegeneinander, sodass ihr das Gute, das ihr doch eigentlich wollt, nicht ungehindert tun könnt. Wenn ihr euch aber von Gottes Geist regieren lasst, seid ihr den Forderungen des Gesetzes nicht länger unterworfen. Gebt ihr dagegen euren alten menschlichen Natur nach, ist offensichtlich, wohin das führt. Zu sexueller Unmoral, zu einem sittenlosen und ausschweifenden Leben, zu Götzenanbetung und zu abergläubischem Verhalten auf übersinnliche Kräfte. Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, hässliche Auseinandersetzungen, Uneinigkeit und Spaltungen bestimmen dann das Leben. Genau das, was wir nicht wollen, was passiert. Ebenso wie Neid, Trunksucht, Fressgelage und ähnliche Dinge. Ich habe es schon oft gesagt und warne euch hier noch einmal. Wer so lebt, wird niemals in Gottes Reich kommen. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Ist das bei euch auch so? Ich möchte beten. Jesus, danke für dein Wort und diesen heute doch herausfordernden Text aus Sprüche 26. Und danke, dass du uns immer wieder hilfst in unserer Selbstprüfung, dass wir dort, wo wir noch nicht, wo dein Geist noch nicht genug durch uns wirkt und dein Geist noch nicht genug unsere sündige menschliche Natur zurückgedrängt hat, dass du uns das offenbarst. Jesus, danke, dass dein Geist Raum in unserem Leben einnehmen darf und dass all unser Denken, Fühlen und Wollen mehr und mehr von dir geprägt wird. Jesus, ich bitte und bete auch für uns als Stammi, für alle Gemeinschaften, sei das Kleingruppen, Familien, Freundschaften, an der Arbeit, dass wir innerlich gesund unterwegs sein dürfen. Dass wir uns nicht selber innerlich zerstören durch Neid und Zankerei, sondern dass wir innerlich gesund sind, sodass wir bereit sind, die wirklich wichtigen Kämpfe zu kämpfen. Amen.